Das war ja lange in der Theologie eher ein Randthema, zumindest in der Verkündigung. Viele Theologen, auch Prediger, haben sich da nicht wirklich rangetraut. Und wenn, dann wurde es doch eher, so nach Johann Baptist Metz, eher sozusagen irdisch bezogen, dass wir also eigentlich permanent schon die Parousie erleben. Ich meine, das ist auch vollkommen richtig. Aber sich wirklich einmal die Frage zu stellen, worauf läuft es letztlich wirklich hinaus? Ich denke, das ist auch ganz wichtig. Dazu haben wir den Referenten eingeladen, Professor Dr. Pater Karl Wallner aus Heiligenkreuz. Er ist der Rektor der dortigen Hochschule, auch Professor für Dogmatik. Er sitzt, ich glaube, in ein oder zwei Kommissionen der österreichischen Bischofskonferenz, Familie, glaube ich, und noch etwas, habe ich jetzt... auch die Glaubenskommission, neben vielen, vielen anderen Aufgaben. Er ist wirklich sehr beschäftigt und hat noch, ist quasi auf der Durchreise, muss dann auch bald wieder weiter. Wir freuen uns, dass wir ihn heute Abend hier begrüßen dürfen, und dann übergebe ich ihm auch schon direkt das Wort.
Lieber Pater Pria, lieber Pater Placidus, liebe Mitbrüder, liebe Schwestern und Brüder, sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben mir ein ernstes Thema gegeben: Himmel, Hölle, Fegefeuer, welche Zukunft hält Gott für uns bereit? Und ich freue mich wirklich auch ganz aufrichtig, dass dieser Saal so voll ist. Das freut mich. Heute, wie ich 9 Stunden im Auto gesessen bin, habe ich mir gedacht, wie so oft, mein Gott, Karl, warum bist du so blöd und tust dir das an? Aber jetzt, wo ich sie so frisch und fröhlich vor mir sehe, denke ich mal, ja, das zahlt sich aus. Ja. Die große Frage, die wir beantworten müssen, auch in der gegenwärtigen Situation der Kirche, ist, ob wir nicht ewigkeitsvergessen sind. Ob wir nicht auf das eigentlich Wichtigste unseres Glaubens vergessen. Am Aschermittwoch 2011 veröffentlichte die Kleruskongregation in Rom eine Handreichung für Beichtväter. Dort gibt es im Anhang eine Gewissenserforschung für Priester. 20 Fragen, die sich Priester, spezifisch Priester, zur Gewissenserforschung stellen sollen. Es ist ja evident, dass der Verfall der Haltung der Buße und des Bußsakramentes auch damit zusammenhängt, dass wir Priester zu wenig aus diesem Sakrament leben. Ich habe das mit einem gewissen Schmunzeln gelesen. Die letzte Frage, die letzte Gewissensfrage, die sich der Priester dort stellen soll, in diesem Gewissensspiegel lautet: Betrachte ich in meiner persönlichen Meditation, in der Katechese und in meiner Predigttätigkeit die Lehre der Kirche über die letzten Dinge? Wir stehen hier offensichtlich vor einer großen Not, denn faktisch wird kaum über das gepredigt, nachgedacht, über das diskutiert, was uns nach dem Tod erwartet. Unsere Verkündigung ist hier faktisch stumm geworden. Schon Papst Johannes Paul II. Hat in seinem persönlich gehaltenen Buch Die Schwelle der Hoffnung überschreiten bedauert, dass die eschatologischen Themen, also eschatologisch, das ist jener Bereich, der uns nach dem Tod sich eröffnet, dass diese Themen in der Verkündigung so gut wie nicht vorkommen. Über das, was nach katholischem Glauben den Menschen nach dem Tod erwartet, wird im kirchlichen Bereich oft betreten geschwiegen. Das folgt natürlich einem Trend der Säkularisation, weil es uns im Heute so gut geht. Für eschatologische Themen ist man dann offen, wenn man mit Not, mit Leid und mit Tod konfrontiert ist. Das sind wir heute immer seltener, und deshalb beklagen nicht nur so fromme Leute wie Päpste eben, dass wir ewigkeitsvergessen sind, sondern auch Theologen, die unverdächtiger sind, etwa Johann Baptist Metz, der es laut beklagt hat, dass uns Christen der apokalyptische Stachel fehlt. Metz hat er schon vor 20 Jahren gemacht, dass er gesagt hat, wir sind eben bürgerlich geworden. Man könnte hier auch das Sprichwort anwenden, plenus venter non studet libenter. Wir übersetzen das immer, ein voller Bauch studiert nicht gerne. Ein Problem, das ich als Rektor einer Hochschule kenne. Aber studere heißt im Lateinischen auch einfach streben. Ein voller Bauch, der strebt nicht gern, der denkt nicht gerne darüber nach, was eigentlich das Ziel dieses Lebens ist. Die Kirche heute, und jetzt wage ich mich dieser Kritik des Papstes anzuschließen, des seligen Papstes anzuschließen, scheint in ihrer Verkündigung mehr um die Bewältigung der Gegenwart als um die Ewigkeit bei Gott zu kreisen. Und damit ist uns auch die urkirchliche Dynamik, die Urkirche lebte ja von dieser endzeitlichen Hoffnung, weitgehend abhanden gekommen. Jede Religion ist aber nur so kraftvoll, wie sie hingeordnet ist auf ein letztes Ziel. So schöpfte etwa das junge Christentum seinen ganzen Schwung aus der Hoffnung auf die Wiederkunft des Herrn. In der 12-Apostellehre der Didache am Beginn des 2. Jahrhunderts etwa heißt es, es vergehe diese Welt und komme die Gnade. Könnten wir das heute noch bejahen, dass wir in unseren Gottesdiensten singen, es vergehe diese Welt und komme die Gnade? Wir würden doch eher die Welt festhalten wollen. Das ist uns doch als Wohlstandsmenschen ganz ferne. Der heutige Mensch würde wohl eher sagen, es bleibe die Welt und jeder Gedanke an das Danach sei weit weg von mir. Jedes zweite heute geborene Kind, hat mir der Dekan der Lebenswissenschaftlichen Fakultät in Wien, der mit unserer Hochschule ein Projekt machen möchte über diese geänderte Lebenssituation, jedes zweite heute geborene Kind wird 100 Jahre alt werden. Viel Erfolg für unser Pensionssystem. Auch aus diesen Umständen ist es klar, dass der Tod nicht mehr das ist, was er in der frühen Zeit war, wo die Sterblichkeit, Kindersterblichkeit, wo man eine Lebenserwartung von 30, 40 Jahren hatte. Und der Tod wird auch allüberall verdrängt. In Wien, wir Wiener, ich bin ein gebürtiger Wiener, also wir haben ja gewisse katholische Merkmale, und ein solches ist der Faible für die schöne Leich. Schöne Leich, ja. Der Pomp funèbre, ja, also der Leichenpomp, der düstere Pomp eben. Ja, ich habe vor kurzem von einem gläubigen Wiener Architekten das Begräbnis gehalten, wird wirklich mit Pomp funèbre, unglaublich trostvoll. Und ich habe am Wiener Zentralfriedhof auch schon Begräbnisse gehalten, wo gerade mal 4, 5 Leute anwesend waren und man eher das Gefühl hatte, es handelt sich um Kompostierung von Biomüll. Sehr geehrte Damen und Herren, am Verstummen der kirchlichen Verkündigung über das Jenseits tragen aber auch wir Theologen Schuld. Und zwar auch Theologien früherer Zeiten, weil man früher allzu wissenssicher über das gesprochen hat, was nach dem Tod kommt. So als hätte Christus uns gleichsam einen detaillierten Fahrplan mit Ankunfts- und Abfahrtszeiten für das Leben nach dem Tod hinterlassen. Für die einen das Fegefeuer mit so und so vielen Jahren, für die anderen ganz gewiss die Hölle und für die wieder den Himmel. Hier war die Theologie zu vorlaut und zu unvorsichtig. Das Jenseits ist ja doch ein doppeltes Geheimnis. Geheimnis, weil es in der Zukunft unseres Lebens liegt, über einer Grenze, die niemand von uns in diesem Leben erreichen kann. Und Geheimnis, weil es in der Hand Gottes liegt, der das Geheimnis aller Geheimnisse ist. Die moderne Theologie hat nun diesen Geheimnischarakter dann wieder sehr stark betont, aber sich in eine derartig unübersichtliche Fülle von Neuansätzen zersplittert, nicht, also dass man sich hier auch nicht auskennt. Ein muslimischer Theologe inzwischen hat er promoviert, wurde von seinem Institut für Arabistik zu mir nach Heiligenkreuz geschickt von Wien. Es ging darum, dass eine Arbeit schreiben sollte, seine Dissertation, da sollte er die kirchliche Lehre vom Fegefeuer vergleichen eben dann mit der muslimischen Lehre von den Grabesstrafen. Und zu mir hat man ihn geschickt, weil die gesagt haben, geh nach Heiligenkreuz, weil die glauben noch an das Fegefeuer. Ich fühle mich dadurch sehr geehrt. Hat inzwischen eine gute Dissertation geschrieben. Der kam mit einem ganzen Stapel von theologischen Büchern. von den ganzen Neuansätzen, die es da gibt, Rana, Balthasar und so weiter, Le Goff, die Geburt des Fegefeuers, Ladislaus Borosch und was sich da alles in den letzten 50 Jahren getan hat. Jeder seine eigene These, seine eigene Sprache, seine eigene Begrifflichkeit. Ja, ich kannte das alles. Ich wusste dann auch nicht, wie wir da weiterkommen, wie ich ihm raten soll. Wir haben dann den Katechismus zur Hand genommen. Dort ist in 3 Artikeln alles gesagt, was über das Fegefeuer zu sagen ist. Die moderne Theologie, die hat Balthasar so charakterisiert, Hansus von Balthasar, mein Lieblingstheologe, Kardinal 1988, 2 Tage vor dem Aufsetzen des Kardinalbiretts dann noch gestorben. Er hat gesagt, die Eschatologie, also die Lehre über die letzten Dinge, ist der Wetterwinkel der Theologie. Von ihr steigen jene Gewitter auf, die das ganze Land der Theologie fruchtbar bedrohen, verhageln oder erfrischen. Man kann sagen, einiges ist in der letzten Zeit erfrischt worden, aber auch einiges ordentlich verhagelt. 1979 hat die Glaubenskongregation zu der Frage nach den letzten Dingen Stellung genommen. Bedenklich scheint mir vor allem die Unvorsichtigkeit, mit der man heute im normalen kirchlichen Betrieb mit dem endzeitlichen Heil umgeht. Gibt es heute nicht einen regelrechten Triumphalismus des allgemeinen Himmels, eine automatische Seligkeit aller, wo über das Leben nach dem Tod gepredigt wird, als gäbe es nur den Himmel? Natürlich ist der Himmel die große, große Hoffnung. Die soll uns vorwärts ziehen, diese Hoffnung. Aber wir dürfen doch bitte in der Kirche das Jenseits nicht so verkünden, als wäre es das rosarote Sugar Candy Land aus der Animal Farm von George Orwell. Oder nach dem Refrain des hier vielleicht im Ruhrgebiet nicht bekannten Wiener Heurigenliedes, wir kommen alle, alle, alle in den Himmel. Oder ist es ein rheinländisches Lied? Suggeriert man so nicht einen Heilsoptimismus, der durch nichts zu begründen ist, wobei man die Ernsthaftigkeit dessen vergisst, was uns nach dem Tod wirklich erwartet, nämlich das Gerichtetwerden, Gerechtwerden vor Gott? Gott liebt uns, ja natürlich, selbstverständlich. Das ist die Grundbotschaft des Christentums. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. 1 Timotheus 2,4, das ist wahr. Aber erlaubt uns die Offenbarung, erlaubt uns die Lektüre des Evangeliums, die Worte Christi, erlaubt uns das, dass wir uns ein so laues und harmloses Bild von dem machen, was uns nach dem Tod erwartet? Haben wir einen so lauwarmen Gott, der unsere Freiheit nicht ernst nehmen will, da es ihm ja letztendlich egal ist, ob sich jemand für oder gegen ihn entscheidet. Es kommt ja doch jeder in den Himmel. Es ist aber nicht sinnvoll, hier diese binnenkirchlichen Gegebenheiten weiter auszufalten, denn ich glaube, dass die eigentliche Herausforderung, ja, vor der wir so sehr die Augen zumachen überall, derzeit im ganzen kirchlichen Betrieb, nicht? Wir sind so fixiert auf innerkirchliche, auch theologische Probleme und Problemchen, dass wir nicht sehen, dass die eigentliche Herausforderung eigentlich von außen kommt. Je beharrlicher wir in der Kirche nämlich das Leben nach dem Tod verschweigen, desto intensiver entdeckt die nicht-christliche oder nicht-mehr-christliche Umwelt das Jenseits. Längst hat sich bei uns eine neue Religiosität gebildet, die ein neugieriges Interesse für das Danach entwickelt hat. Ich meine hier nicht nur die vielen Sekten, ich meine hier nicht nur die anderen Religionen, die mittlerweile vor unserer Haustüre sind, ich meine hier vor allem auch die postmoderne Esoterik. Wir Christen stehen heute mit unserer Eschatologie, also mit unserem Glauben, was nach dem Tod kommt, ob wir wollen oder nicht, in einem religiösen Konkurrenzkampf. Das gilt für alle Ebenen eben jetzt des christlichen Glaubens. Ich habe mein Buch geschrieben, Wie ist Gott? Das ist inzwischen auch schon 1,5 Jahre alt, weil das Grundthema doch ist, die Auseinandersetzung, welchen Gott habt ihr? Ich habe das Buch deshalb geschrieben, weil ich immer wieder die Freude habe, Muslime taufen zu dürfen. Und die sagen, sie kommen zum Christentum, weil hier ein Gott der Liebe ist. Das war auch dann interessant in Frankfurt bei der Buchmesse, nicht? Also das war dann, dort waren meine Bücher dort aufgestellt. Und wer ist stehen geblieben? Nicht? Es sind muslimische Imame stehen geblieben mit langen Bärten und haben sich dieses Buch staunend angeschaut. Ich möchte Ihnen Bevor ich Ihnen den katholischen Glauben skizziere, ich möchte drei Endzeitlehren herausgreifen, die heute in unserer Gesellschaft gegenwärtig sind, mit denen wir konfrontiert sind und die wir so nicht teilen. Das erste ist die Lehre der Zeugen Jehovas. Ich könnte hier die ganze Summe der freikirchlichen Vorstellungen nehmen. Das zweite ist die Endzeitlehre des Islam. Und das dritte ist die Seelenwanderungslehre der Esoterik New Age. Es ist hilfreich, diese Eschatologien zu kennen, damit man dann besser die Herrlichkeit des katholischen Glaubens erfassen kann. Der erste Teil ist also, was wir nicht glauben. Zunächst einmal, wir glauben nicht an das irdische Paradies der Zeugen Jehovas. Die Zeugen Jehovas sind in Österreich mittlerweile eine anerkannte Religionsgemeinschaft. Dort sind die endzeitlichen Vorstellungen besonders stark. Die Erwartung eines himmlischen Lohnes treibt die Mitglieder zu missionarischen Eifer an. Ihr Gründer, der Amerikaner Charles Taze Russell, war, bevor er 1881 die Wachturm Bibel- und Traktatgesellschaft, kurz Watchtower Society, gründete, in einer adventistischen christlichen Splittergruppe. Für die Lehre der Zeugen Jehovas ist eine spezifische Bibelauslegung typisch. So konstruiert Russell, indem er einiges aus der Johannesapokalypse wörtlich nimmt, einen regelrechten Fahrplan für das Weltende. Dieses Weltende erwartete er für das Jahr 1914. Es kam nicht. Er verschob es auf 1915. Es kam nicht. Er verschob es auf 1916. Es kam, denn 1916 starb er. Heute lautet die offizielle Lehre, dass der Tag des Herrn im Jahre 1914 nur begonnen habe, als eine Phase der Trennung von Gut und Böse. Der Tag Harmageddon, das steht auch in der Apokalypse 16,16, wird kommen, wenn Jesus alles Böse für ewig vernichtet. Dann beginnt eine tausendjährige Herrschaft. Auch das ist biblisch, Offenbarung 20, 11 bis 15, wo geschildert wird, dass ein Engel den Teufel für 1000 Jahre fesseln wird, damit er in dieser Zeit die Völker nicht mehr verführt. Diese Bibelstelle, wie Sie wissen, haben auch die Nationalsozialisten missbraucht und ihre Gewaltherrschaft tausendjähriges Reich genannt. Den Tag Harmageddon werden nur die Gerechten überleben. Jesus wird aber in seinem 1000-Jahr-Reich nach und nach alle Toten auferwecken und sie prüfen. Die Bösen freilich werden ewig tot bleiben. Tod ist bei den Zeugen Jehovas immer ein ganz Tod. Für mich ist das deshalb auch wichtig, weil ich in der Pastoral dutzende Male mit Zeugen Jehovas zu tun hatte. Nicht nur, weil die, wie ich Landpfarrer war, an meine Pfarrhoftür klopften, sondern weil auch einige aus meiner Gemeinde eben ganz eifrige Zeugen Jehovas gewesen sind. Ursprünglich lautete die Lehre, dass nur 144.000 gerettet werden. Als sie dann mehr als 144.000 Mitglieder hatten, haben sie das geändert. Das kommt von Offenbarung 7. Also das ist ein biblischer Symbolismus, nicht 12 ist die Zahl der Fülle, 12 mal 12 mal 1000, das ist eine biblische symbolische Zahl eben für die Fülle des Ganzen, die dort in dieser Apokalypse verwendet wird. Ich möchte das gleich bewerten. Unglaublich einfältig ist die Vorstellung der Ewigkeit, die in Wirklichkeit keine Ewigkeit ist. Denn die Erde wird bei den Zeugen Jehovas nur, also dieses Paradies wird als herrlicher, parkähnlicher Garten vorgestellt. Wie irdisch diese Vorstellung der Ewigkeit ist, des Paradieses, kann man auch den Bildern der entsprechenden Schriften eben entnehmen. Dort sieht man als Schilderung eben des Paradieses verklärt lächelnde amerikanische Menschen bei der Gartenarbeit, beim Häuserbauen oder am Frühstückstisch mit Kellogg Cornflakes. Ich möchte das jetzt nicht allzu spöttisch abhandeln, aber das ist, hat kein philosophisches Niveau und kein metaphysisches Niveau, das Ganze. Das ist eine innerweltliche Zukunftsutopie, mit der man sich hier das ewige Paradies vorstellt. Inakzeptabel ist auch die Lehre der Zeugen Jehovas, wonach die menschliche Seele im Tod stirbt. Der Mensch stirbt ganz. Die Seele ist nicht unsterblich, sondern der ganze Mensch, auch die Seele, vergeht im Tod. Und deshalb gibt es auch keine Hölle, sondern die Ungerechten bleiben ewig eben jetzt im Tod. Also Hölle ist der ewige Tod. Das Zweite, was wir nicht glauben, ist das sinnliche Paradies des Islam. Der Islam ist heute die Religion, die am schnellsten wächst, auch im Herzen Europas. Das Zweite Vatikanum, das müssen wir als Christen wissen und teilen. Wir sind Menschen, die nur in die Zukunft kommen als Christen, als katholische Christen, wenn wir ganz und hundertprozentig auf dem Boden des Zweiten Vatikanums stehen, aber auf dem authentischen Boden dieses Konzils. Das Zweite Vatikanum hat in Nostra Aetate eine positive Würdigung der Grundpositionen des Islam gegeben. Eine Auseinandersetzung mit dem Islam ist schon deshalb notwendig und sie läuft ja spätestens seit dem 11. September 2001 sehr intensiv eben, weil in Europa bereits über 50 Millionen Muslime leben, davon in Deutschland, soviel ich weiß, mittlerweile 6 Millionen. Die meisten werden im Land bleiben, ja, es werden noch mehr werden, da dort Kinder als Segen angesehen werden. Seine Kraft schöpft der Islam sehr stark aus dem Glauben an das Jenseits. Es ist dabei erstaunlich, wie nahe die Vorstellungen über das Leben nach dem Tod den christlichen Vorstellungen kommen. Das darf aber nicht verwundern, weil der handelsreisende Mohammed ursprünglich eben religiöse Anschauungen des Judentums und des Christentums, die er kennengelernt hatte, wie auch immer, miteinander vermischt und verarbeitet hat. Die 19. Sure etwa schildert ja die unbefleckte Empfängnis Mariens, die jungfräuliche Empfängnis von Jesus, der dort Issa genannt wird und dann auch seine Kreuzigung, wobei nicht er gekreuzigt wird, sondern an seiner Stelle jemand anderer. Es bleibt dann offen, was mit Jesus eben geschieht. Wir wissen auch, dass der Prophet von seinen Landsleuten in Mekka vor allem deshalb abgelehnt wurde, weil er dauernd über das letzte Gericht gepredigt hat. Eine Vorstellung, die aus der Bibel hat. Mohammed hat dasselbe lineare Zeitschema wie die jüdische und christliche Eschatologie. Also das Leben ist kein Zyklus, wie wir es gleich im dritten Fall kennenlernen, sondern es läuft auf den Tod zu und danach kommt ein endgültiger Zustand und nicht ein immer wieder der Wiederkehr. Im Tod wird nach Mohammed der Mensch durch zwei Engel gerichtet. Die Seele existiert weiter, während der Leib stirbt. Dieser wird erst beim Endgericht mit dem Körper vereinigt. Alles ganz christlich. Das persönliche Gericht sofort nach dem Tod kennen auch wir Christen. Freilich richtet uns nicht Mohammed, sondern Christus. Im Koran mündet dann alles in ein bombastisch vorgestelltes Endgericht am Ende der Zeiten. Allah wird durch Trompeten die Toten aufwecken lassen und Mohammed wird für die Seelen eintreten. Der Schutzengel jedes Menschen wird über jeden Zeugnis ablegen. Überwiegen die guten Taten Himmel, wenn nein Hölle. Dabei müssen alle Seelen beim Endgericht über eine Brücke namens Sirat schreiten. Die ist so schmal wie die Schneide eines Messers und spannt sich über das Feuer der Hölle. Die Schlechten fallen hinunter, während die Guten mit Hilfe des Propheten ins Paradies gelangen. Die Hölle wird sehr, sehr plastisch als loderndes Feuer vorgestellt. Wenngleich auch unsere Bibel Andeutungen auf das Feuer hin macht, so stammen doch viele Bilder, die wir im Westen, auch bei uns Christen mittlerweile über die Hölle haben, nachweislich nicht aus der Bibel, sondern aus dem Koran. Etwa der Begriff im Feuer der Hölle schmoren ist kein biblischer Begriff. Der ist dem Koran entnommen. Die Hölle ist nur für die Ungläubigen ewig, denen ist sie auch gewiss. Das hat auch mein lieber Imam gesagt, dass es ihm so leid tut, dass ich in die Hölle komme. Aber wir verstehen uns trotzdem ganz gut. Ja? Also vielleicht glaubt das eh nicht so fest. Ja? Also, während es für die Muslime die Möglichkeit des Entkommens nach einer gewissen Strafabbüßung gibt. Hier hat Mohammed offensichtlich das christliche Fegefeuer oder diese Vorstellung einer Läuterung eben dann mit der Hölle zusammengemischt. Den Himmel, den stellt man sich im Islam halt sehr irdisch vor. Mit Gärten und Wiesen, mit Wasserbächen und Strömen von Milch, mit Honig und endlich auch Wein. Die Gesegneten sind mit prachtvollen Schmuck und Gewändern bekleidet, haben schattige Plätze unter Lotusbäumen, sie haben dunkeläugige Mädchen von wiederkehrender Jungfräulichkeit zur Verfügung, sogenannte Huris. Der Koran spricht aber auch von einer geheimnisvollen Gegenwart. Freilich ist das keine Schau Gottes. Nicht? Das ist das Wesen des Islam. Gott ist so sehr draußen, ist so transzendent, ist so erhaben. Ja? Allah Akbar. Nicht? Allah ist erhaben. Nicht? Also, dass du ihn weder sehen kannst, noch seine Nähe verspüren kannst. Du kannst vor ihm eben nur die Haltung des Islam praktizieren. Und Islam wird eben übersetzt mit Unterwerfung. Man sieht jedenfalls deutlich, wie stark der Islam von christlichen Glaubensvorstellungen geprägt ist. Viele biblische Themen kommen vor. Gericht, Himmel, Hölle, Läuterung, sogar eine Wiederkunft Christi gibt es dort. Freilich wird man sagen müssen, dass hier eben simplifiziert und grobsinnig vereinfacht wird. Entscheidend ist, dass es keine Auferstehung des Gottmenschen Jesus Christus gibt und deshalb auch gar keine Begründung dafür vorhanden ist, warum es nach dem Tod ein Leben geben soll. Jedenfalls aber müssen wir das respektieren, dass der Islam die eschatologisch stärkste Religion ist, die wir derzeit haben. Freilich auch also mit fatalen Folgen, nicht? Also dass Selbstmordattentate eben jetzt verübt werden mit dem Ziel, dadurch eben jetzt ins Paradies zu gelangen. Und ich finde das erschütternd, also vor 6, 7 Jahren war der Begriff Märtyrer noch ein rein christlicher Begriff, nicht? Märtyrer ist einer, der aus Liebe zu Christus sein Leben hingibt. Das ändert sich mittlerweile durch diese Selbstmordattentate. Märtyrer, nicht? Also was da Martyrium ist, ist diametral das Gegenteil von dem, was wir unter christlichem Martyrium verstehen. Aber ich habe inzwischen schon Radiosendungen gehört, meistens wenn ich im Auto unterwegs bin, nicht? Also dann höre ich so Dokumentationssendungen, wo dann der Begriff Märtyrer also schon wirklich selbstverständlich auf Selbstmordattentäter angewendet wird. Bei uns im Westen, und damit bin ich beim dritten Punkt, ist eigentlich das Suchen sehr populär. Also wir sind in einer Phase des Suchens. Wir haben nur das Pech in der Kirche, und wir machen auch vieles falsch, dass man zu wenig bei uns sucht und manchmal gar nicht bei uns sucht. Was wir haben, ist auch eine Folge dessen, dass wir eben in den letzten Jahren auch theologisch in der Verkündigung also viele Glaubensvorstellungen verabschiedet haben. Ich habe in meinem Buch Wer glaubt, wird selig, ein großes Kapitel über die Engel. Da habe ich jetzt wieder einen Aufsatz geschrieben. Also ich sollte dauernd irgendwo Aufsätze für esoterische Zeitschriften über Engel schreiben. Ja. Also man hat die Engel hat man bei der Tür hinausgeworfen und die esoterischen Engel sind beim Fenster wieder zurückgesprungen. Nicht? Also das, was heute in der Esoterik an Engelverehrung läuft, das ist unchristlich. Das ist bei vielen Dingen eben passiert, also wo die christliche Verkündigung nicht also verstummt, da kommen also diese christlichen Glaubensvorstellungen denaturiert, entfremdet, dämonisiert eben jetzt als Aberglaube wieder zurück. Das Dritte, was wir nicht glauben, ist die Seelenwanderung der Esoterik. Also die Vorstellung der Seelenwanderung gibt es schon in vielen kulturgeschichtlichen und geistesgeschichtlichen Schichten eben der Weltgeschichte. Etwa eben jetzt in der Antike, bei den Pythagoreen, in der Gnosis, aber auch bei Plato. Dann ist das Christentum gekommen, also die Vorstellung, dass die Seele, das geistige Element eben von einem Körper nach dem Tod in den nächsten Körper wandert. Dann kam eben das Christentum und für 2000 Jahre waren wir geprägt eben von der Vorstellung der Endgültigkeit des Todes. Als man im 19. Jahrhundert dann Indien als Kontinent der Spiritualität wiederentdeckt hat, Schopenhauer und andere, nicht? Da importierte man die Wiedergeburtslehre in unseren Westen. Maßgeblich war hier übrigens der Einfluss der Theosophie und der Anthroposophie von Rudolf Steiner. Seit den 1980er Jahren verbreitete sich die Idee der Reinkarnation, Wiedereinfleischung, also der Seele, in größeren und immer größerem Ausmaß eben durch die New Age-Bewegung. Für viele religiös suchende Menschen ist die Wiedergeburt eine Alternative zum tödlichen Materialismus, der im Tod nur ein sinnloses Ende sieht. Ich kann dazu zwei Beispiele erzählen. Ich bin 1981, ich war gerade 28 Jahre, frisch Pfarrer geworden, in einer unserer Pfarren, wenige Kilometer vom Kloster entfernt, in Sulz im Wienerwald. Und da war eine besonders fromme Pfarrgemeinderätin, so 45 Jahre, und die ist immer da gewesen, ja. Und die hat mir aber dann gleich nach 2 Wochen, ins Ohr geflüstert, also sie muss mir jetzt schon ihr Geheimnis offenbaren, sie ist eine wiedergeborene ägyptische Prinzessin. Und wobei ich immer sage, also ich finde es immer lustig, dass es so viele ägyptische Prinzessinnen gibt. Ja? Ich habe viele ägyptische Prinzessinnen, kenne ich schon. Ja? Ich habe noch nie eine ägyptische Klofrau kennengelernt. Ja. Und dann auch bei einer Beichte von Firmlingen, nicht, weiß ich auch noch, also da kam dann ein Firmling, Tag vor der Firmung, und hat gesagt, ja, und Pater Karl, ich muss dir jetzt noch was sagen, ja, ich glaube an die Wiedergeburt. Ja. Und mir ist das sofort klar geworden, was da eigentlich los ist, also, dass ich jetzt nicht da dagegen schießen darf und sagen, da was gibt ja nicht und die Seele wandert nicht und so weiter, sondern der wollte eigentlich mir sagen, weil das war die einzige eschatologische Vorstellung, die für ihn überhaupt vorhanden war in dem, was er bisher erlebt hat. Er wollte mir sagen, dass er ein Leben nach dem Tod glaubt, überhaupt, im Unterschied zu vielen seiner Klassenkameraden. Die Kirche hat, und ich klage wieder an, eben in diesen wesentlichen Fragen weitgehend geschwiegen, so hat sich der Glaube an die Seelenwanderung erschreckend verbreitet. Nach jüngeren Studien sollen 23% der Katholiken an die Reinkarnation glauben. Naja, vielleicht sind es mehr. Um die Seelenwanderung zu bewerten, muss man beachten, dass es einen tiefgehenden Unterschied zwischen den östlichen Vorstellungen und der westlichen Reinkarnationslehre gibt. Im Hinduismus und im Buddhismus ist die Wiedergeburt nämlich eine Last. Der Mensch hat einen unzerstörbaren Kern, Atman, in sich, das könnte man mit unserer Seele vergleichen. Diese Seele hat ein bestimmtes Karma. Karma auf Sanskrit heißt einfach Tat und Werk. Das ist irgendwie ein Anhaften eben jetzt der guten Taten und der bösen Taten an der Seele, das ist das Karma. Nun gibt es im Osten ja keinen persönlichen Gott, der sich geoffenbart hätte, sondern es gibt nur das große Suchen nach dem Letzten. Der Weg ist das Ziel, also das Suchen ist schon das Ganze. Und es gibt in dem Ganzen eben jetzt einen ewigen Kreislauf. Dieses Gesetz des Kreislaufes heißt Samsara. Stirbt ein Mensch, so will das Samsara, dass die Seele weiter wandert und in einem neuen Menschen oder Tier geboren wird. Wichtig ist, dass jede Wiedergeburt qualvoll ist und nur zum Zweck eben jetzt der Entsühnung, der Verbesserung des Karmas geschieht. Die Erlösung besteht dann darin, dass der Zyklus des Samsara endet und der Zustand eben der Erleuchtung erreicht wird. Dann verliert die Seele ihr Selbstbewusstsein und kehrt zurück in die Einheit mit dem absoluten Seinsgrund, aus dem sie hervorgegangen ist. Es ist ersichtlich, dass die Wiedergeburt eigentlich kein erfreulicher Glaube ist. Der fromme Hinduist und der fromme Buddhist will nicht wiedergeboren werden. Diese Vorstellung, auch als Tier wiedergeboren zu werden, die hat man nicht importiert. Also das würde uns Westlern also doch nicht so gut gefallen, nicht? Also, weil bei uns ist es doch eher ein Phänomen eben jetzt des Hedonismus und des Materialismus, nicht? Also diese Vorstellung, das Leben hier ist so schön, nicht? Und dann kommt der liebe Guru und sagt mir, wow, super, nicht? Also jetzt bist du zwar schon 70 und so weiter, jetzt meditier mal und du wirst eh wiedergeboren. Na super, dann habe ich noch ein paar. Ja, also entschuldigen, wenn ich das so ein bisschen banal jetzt eben sage, nicht? Es ist doch eine Form der Lebensberuhigung, als welche man die Reinkarnationslehre eben importiert hat. Unser Pater Robert aus Sri Lanka, der hat erzählt, wie sein Vater gestorben ist. Sein Vater war ein führender Christ, auch Politiker. Und wie sein Vater gestorben ist, ist am nächsten Tag eine Königskobra, ja, also ins Haus gekrochen, nicht? Und die ganzen buddhistischen Angestellten und hinduistischen Angestellten, nicht? Also haben alle gesagt, das ist jetzt die Seele von dem Verstorbenen. Die waren ganz begeistert, weil eine Königskobra ist ein edles Tier. Und mein Vorgänger als Dogmatikprofessor, ein origineller Waldviertler Priester, der hat bei seiner letzten Predigt, dann hat ihn der Prior nicht mehr predigen lassen, weil das war schon ein bisschen skurril, der hat dann bei seiner letzten Predigt, da war er schon hoch über 80, und da hat er, also da ist gerade New Age eben groß geworden, damals in den 80er Jahren, das muss so 82 gewesen sein, ich war damals Novize, und da hat er gepredigt, ja, heute sind's alle deppert worden, heute glauben sie, wenn sie ein Fliegen schlucken, dass die eigene Großmutter gefressen haben. Ja, also auf die Weise hat er versucht, also sich katechetisch, also mit diesem damaligen Phänomen des Auftauchens der Wiedergeburtslehre zu beschäftigen. Ja. Also, wir haben das ganz einfach und man wird einfach wirklich sagen müssen, dass das da ist, auch irgendwie als eine Ausflucht für die Menschen, die eben nachdenken, was ist danach? Ja? Und es gibt auch diese Phänomene. Wenn mein Vater gestorben ist, auch dieses Gefühl einer gewissen Nähe, das man hat dann in bestimmten Situationen, einer gewissen Anwesenheit und so weiter. Nicht? Also da ist ja psychologisch auch etwas da, aber eben nur psychologisch. Was wir glauben, und da komme ich jetzt im zweiten Teil dazu, was wir glauben, entspricht ja nicht einem Wunschdenken. Es wäre so schön, wenn es danach noch weitergehen würde. Sondern was wir glauben, hat ja einen realen Grund in der Geschichte. Wir glauben ja aufgrund der Auferstehung Jesu Christi. Was glauben wir also? 5 Punkte dazu. Das erste, was wir Christen glauben, und das ist mir ganz wichtig, ist, dass das, was uns nach dem Tod erwartet, ein bleibendes Geheimnis ist. Von dem Kritiker Heinrich Heine, er starb 1856, stammt das Wort, den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Heine hat sich dann kurz vor seinem Tod noch bekehrt, nicht? Aber diese zynische Phrase, die macht auch die Doppeldeutigkeit der Begriffe deutlich. Himmel, nicht Himmel, das ist das da oben, das Blaue, nicht? Also, wo die Satelliten und aller möglicher Weltraumschrott mittlerweile herumfliegt, nicht? Und das hat aber nichts mit dem Himmel zu tun, den wir meinen, ja, der von den Engeln bevölkert ist und vor allem von Gott, weil der Himmel ist die Weise der Gegenwart Gottes und des Naheseins Gottes. Wir haben auch das Problem, dass viele Vorstellungen in unserem christlichen Glauben, eschatologische Vorstellungen und gerade sie primitivisiert sind. Die Vorstellung von den Engeln auf den Wolken, vom Teufel am Kochtopf, vom Petrus am Himmelstor, vom Fegefeuer mit kleinen Teufelchen, mit Spießchen, die einem picken und spicken, ist zwar niedlich, aber eigentlich der christlichen Hoffnung unwürdig. Über diese Dinge sollte man lieber nicht scherzen. Oder nur im Karneval, sagen wir es mal so. In der Theologie müssen wir in der Rede über das, was uns nach dem Tod erwartet, behutsam sein, weil auch die Heilige Schrift nur Bilder entwirft. Wird der Bildcharakter der biblischen Texte nicht beachtet, dann enden wir bei dem, wo die Zeugen Jehovas landen. In kitschig abstoßenden Hollywood-Szenarien. Eines können wir mit Sicherheit sagen. Was uns nach dem Tod erwartet, ist nicht ein Ort für Engel und Spatzen. Kein Wo, sondern es ist ein Wie. Nach dem Tod erwarten uns, wie es im Lateinischen so schön heißt, die Novissima. Novus heißt neu, Nova die neuen Dinge, die neuen Zustände, Novissima die allerneuesten Zustände. Das immer Neue, ewig Letzte, Unendliche. Leider hat man das im Deutschen mit diesem komischen Ausdruck übersetzt. Letzte Dinge. Dinge. Klingt unglaublich statisch. Hansus von Balthasar hat darauf hingewiesen, dass diese letzten Dinge alles andere sind als Dinge. Sie sind eigentlich Zustände der Begegnung mit Gott. Er hat den berühmten Satz formuliert, Gott ist das letzte Ding des Geschöpfs. Er ist als gewonnener Himmel. Als verlorener Hölle, als prüfender Gericht, als reinigender Fegefeuer. Wir glauben also, dass uns nach dem Tod Gott erwartet, also das unendliche Geheimnis schlechthin, freilich für die Geretteten als offenbares Geheimnis, denn wir werden ihn schauen von Angesicht zu Angesicht. Deshalb müssen wir aber zugleich eingestehen, auch als Theologen, dass wir keine Möglichkeit haben, dieses Geheimnis auf Erden schon gültig zu veranschaulichen oder gar zu beweisen. Wir können keinen Fahrplan für das Jenseits erstellen. Und ebenso wenig können wir ein Fahrticket für die Ewigkeit kaufen. Wir können zwar mit Glaubensgewissheit sagen, es gibt das Gericht im Tod, es gibt das läutende, reinigende nach dem Tod, es gibt die ewige Glückseligkeit in Gott und es gibt die Möglichkeit des ewigen Verlorengehens. Es gibt die Verklärung des Kosmos. Das können wir sagen. Aber bei dem Wie, Was und Wann, da sind wir zur Behutsamkeit ermahnt. Auf die Frage der Gemeinde von Korinth im Jahre 57, also 27 Jahre nach dem historischen Karfreitag und dem historischen Ostersonntag. Da im Jahre 57 fragen die Korinther den Paulus, wie stehen die Toten auf? Mit welchem Leib kommen sie zurück? Und Paulus antwortet, du Unvernünftiger! Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein geistlicher Leib. Also das ist eine Antwort, die mehr ein Rätsel ist, als eine Aufklärung bedeutet. Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt wird ein geistlicher Leib. Die mittelalterliche Scholastik hat sich dann von dieser Stelle im 1. Korintherbrief nicht bremsen lassen und trotzdem genau wissen wollen, wie der Auferstehungsleib ausschauen wird, nicht? Da gab es dann die lustige These von einem scholastischen Theologen, der gesagt hat, die Kugel ist der perfekteste geometrische Körper und deshalb werden wir alle einen verklärten Kugelleib haben. Ja, also zu solchen Skurrilitäten gelangt man, wenn man das zu genau wissen will. Es gibt also eine nicht auflösbare Geheimnishaftigkeit des Jenseits. Wir müssen hier auch die Nahtoderfahrungen, die von A.A. Moody untersucht worden sind, nennen. In einigen Punkten bestätigen diese ja erfreulicherweise die christliche Sterbeerfahrung. An der Seriosität der Erlebnisse von Sterbenden, die im Augenblick des Sterbens reanimiert werden konnten, ist nicht zu zweifeln. Ich hatte in den 8 Jahren, wo ich Pfarrer war, dann auch eine Haushälterin, die ist dankbarerweise mit 78 Jahren, hat sie sich das noch angetan, eine Oma, also sie musste nur im Pfarrhof leben, ein Pfarrhof, das eine weibliche Seele hat. Ich sage immer, das war die einzige Frau, die mich wirklich geliebt hat, ja, in einem ungefährlichen Alter, und ich war damals ja noch ein Kind, nicht? Und die Oma Hildegard, ich habe sie dann, sie hatte Herzprobleme und ich habe sie dann im letzten Augenblick noch ins Spital gebracht. Sie hatte genau diese Erfahrung, also eine Röhre, ein helles Licht, eine unglaubliche Freude, eine Glückseligkeit. Sie hat Christus auch gesehen, sie hat ihr ganzes Leben eben jetzt vor sich abziehen lassen, die schwere Russenzeit und so weiter. Also sie hat dann vor dem Sterben keine Angst mehr gehabt. Sie ist dann auch 3 Jahre später im Pfarrhof bei mir gestorben. An dem kann man überhaupt nicht zweifeln. Zugleich muss ich als Dogmatiker sagen, dass wir uns zwar über diese Übereinstimmungen mit unserem Glauben freuen, aber einen Beweis für das, was im oder nach dem Tod kommt, ist das nicht. Es handelt sich ja um gar nichts, was nach dem Tod kommt. Der Tod ist ja definiert als der Punkt des No Return. Er ist erst dann eingetreten, wenn es kein Zurück ins natürliche Leben mehr gibt. Deshalb schildern diese Nahtoderfahrungen oder Reanimationsberichte zwar das psychische Erlebnis in einer tödlichen Grenzsituation, also die Erfahrung beim Sterben, aber nicht den Tod selbst und schon gar nicht das, was nach dem Tod kommt. Wir dürfen sie also nicht als Beschreibungen des Jenseits bewerten, sehr wohl aber kann uns das helfen, uns die Angst vorm Sterben zu nehmen. Die Erfahrung bei Sterbenden ist es ja, also jetzt auch bei meinem Vater, nicht vor 2 Jahren, dass ihm das Sterben als gläubiger Mensch eigentlich ganz leicht gefallen ist. Ja, also ganz leicht, ja. Aber er ist mit Freude und Glaube hinübergegangen. Wir haben gelitten wie die Schweine. Ja. Auch der Priestersohn, ja, wollte das nicht akzeptieren. Ja. Für die zurückbleiben, ist das nicht verkraftbar eigentlich, nicht? Also wenn jemand im Glauben geht, nicht? Also habe ich immer bemerkt, dann ist das wirklich ein Hinübergehen in Glaube, Hoffnung und so weiter. Aber das nimmt einem dann auch nicht den Verlustschmerz. Ja, das ist eine interessante Erfahrung, die man einfach machen muss, sonst kann man nicht darüber reden auch. Das Zweite. Wir glauben, dass der Tod ein endgültiger Hinübergang ist. Unsere eschatologische Vorstellung, die wir mit dem Judentum und mit dem Islam teilen, ist linear. Kein Zyklus. Wir glauben nicht, weil wir es wünschen, dass es danach weitergeht, sondern wir glauben, weil Christus der Erstgeborene der Toten ist, wie ihn Paulus nennt. Prototokos, der Erstgeborene der Entschlafenen. Wäre er nicht auferstanden, so gäbe es keine Gewissheit über das Leben nach dem Tod, sondern nur philosophische Spekulation, die sich immer dem Vorwurf aussetzen müsste, eben hier bloßes projektiertes Wunschdenken zu sein. Paulus formuliert den Begründungszusammenhang mit eindringlicher Schärfe im 1. Korintherbrief. Wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist unsere Verkündigung leer, unser Glaube sinnlos, dann sind wir falsche Zeugen Gottes, dann ist euer Glaube nichtig und ihr seid noch in euren Sünden. Dann sind die in Christus Entschlafenen verloren. Ganz scharf. Ja. Nun aber ist Christus auferweckt worden, setzt er dann fort. Also dann werden wir ärmer dran als alle anderen. Ja. Ich beziehe das sehr wohl auch auf meine Situation, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, nicht als Ordensmann, mit den Gelübden eben, Armut, Gehorsam und letztlich auch Ehelosigkeit. Dann wären wir, wenn es das nicht gibt, ja, dann wären wir wirklich ärmer dran als alle anderen. Durch Christus ist der Tod verwandelt. Er ist nicht das traurige Fiasko, sondern er wird zu einer Durchgangsstufe. Deinen Gläubigen, o Herr, wird das Leben nicht genommen, sondern gewandelt, heißt es in einer Präfation. Der Tod ist aber nicht Durchgang in einen neuen Zyklus von Wiedergeburten, sondern endgültiger Hinübergang. Im Augenblick des Todes ist der Mensch dann auch erst endgültig jene Persönlichkeit, die im Lauf seines Lebens aus sich selber gemacht hat. Der Tod schließt die sogenannte Pilgerschaft ab. Deshalb ist er die wichtigste Situation unseres Lebens. Deshalb beten wir in jedem Gegrüßet seist du Maria um eine gute Sterbestunde. Es ist durchaus eine dogmatische Wahrheit, ja, dass es keine Wiedergeburt gibt. Das Leben Jesu, der eben der Urgrund unserer Hoffnung ist, verläuft linear, führt in einer einzigen Linie hin auf die Stunde, ist ein Gang zum Vater. Er geht seinen Tod, er geht seinen Weg durch den Tod in das Leben Ephapax. Es gibt für Christen deshalb also nicht das immer wieder zurück müssen, ja, sondern dieses Leben ist uns gegeben. Der Hebräerbrief lässt sich bedingt hier anführen, es ist dem Menschen gesetzt, Hapax zu sterben, ein einziges Mal zu sterben, danach kommt das Gericht. Wir kennen auch eine Wiedergeburt, also den Begriff der Geburt, der Wiedergeburt, den kennt unsere Liturgie auch, also sehr stark von Johannes her, aus dem Johannesevangelium, wo eben Paulus sagt, dass jeder aus dem Wasser und dem Geist von oben geboren wird, also die Wiedergeburt in der Taufe als Verbindung mit Christus, wo dann eben der Getaufte sagen kann, wie Paulus das formuliert, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Also geboren werden in eine neue Existenzform. Sie alle, die Sie hier sitzen, sind Wiedergeborene. Wo kommen diese Vorstellungen her? Warum glauben die Leute eben, dass sie ägyptische Prinzessinnen oder irgendetwas schon gewesen sind und so weiter? Also ich glaube, in der heutigen Reizüberflutung durch Filme, Romane, durch Medien und so weiter darf einem das nicht wundern, wenn sich die Fantasie verselbstständigt. Wir lehnen ja die Reinkarnation nicht wegen unserer verbohrten Dogmen ab, sondern weil wir glauben, dass wir eine größere Hoffnung haben. Eine Hoffnung auf endgültige Erlösung eben im Tod, weil wir glauben, dass es einen persönlichen Gott gibt, der uns nicht einem neutralen und apersonalen Zyklus Samsara eben jetzt der Wiedergeburten unterwirft. Wir glauben auch, dass wir etwas Einmaliges sind, ja, und dass wir nicht eben jetzt durch verschiedene Nachfühlkörper jetzt eben wandern, nicht? Oder Nachfühlseelen eben jetzt. Wir glauben auch letztlich, dass wir einen Erlöser haben. Unser Leben also verläuft linear, sodass für uns der Tod das Ende der irdischen Pilgerschaft ist, der Hinübergang in die Ewigkeit. Wir kehren nicht mehr zurück, um weitere Male auf der Erde zu leben, sondern wir gehen ein in eine Gemeinschaft mit dem ewigen Gott. Der Katechismus formuliert es mit einem einzigen Satz, in dem er sagt, nach dem Tod gibt es keine Reinkarnation. Das Dritte. Wir glauben, dass Christus uns richten wird. Der Tod ist der Augenblick der endgültigen Begegnung mit Gott und damit der Augenblick des Gerichtes. Zunächst lehrt der Glaube, dass im Tod die Seele sich vom Leibe trennt. Bitte, ich möchte hier auf den Begriff der Seele nicht allzu stark eingehen. Wir brauchen den Begriff ganz einfach. Wir lehnen die Vorstellung eines Ganztodes im Tod ab, wie das etwa die Zeugen Jehovas vertreten. Wir glauben, dass es etwas gibt, das die Identität eben über den Tod hinaus jetzt eben absichern muss. Die Glaubenskongregation hat das 1979 getan. Sehr schön, Papst Benedikt XVI. Hat am Gründonnerstag, wir haben in Österreich ja gerade eine Privatfehde eines abgesetzten Generalvikars gegen seinen Erzbischof, und der hat eine Initiative gegründet, ich weiß nicht, ob man das hier kennt, die Pfarrerinitiative, und der Papst hat da eben am Gründonnerstag dazu gesprochen, und er hat dann in dieser Predigt auch, also man sieht dadurch, dass die Predigt auch wirklich von Ratzinger selber geschrieben ist, er kommt dann auch auf den Begriff der Seele zu sprechen und sagt dort, es ist ein altmodischer Ausdruck, der heute kaum noch gebraucht wird. Das Wort Seele gilt in manchen Kreisen geradezu als verbotenes Wort. weil es angeblich einen Dualismus zwischen Leib und Seele ausdrücke, den Menschen zu Unrecht zerteile. Natürlich ist der Mensch nur einer, mit Leib und Seele zur Ewigkeit bestimmt. Aber das kann doch nicht bedeuten, dass wir nun keine Seele mehr hätten, kein konstitutives Prinzip, das die Einheit des Menschen in seinem Leben und über seinen irdischen Tod hinaus gewährleistet. Das ist wieder so mit dem Begriff der Seele, kommt ja in unserem Messbuch mittlerweile nicht mehr vor. Nicht? Also wir beten nicht mehr für die armen Seelen, nicht, sondern wir beten immer nur für die Verstorbenen. Also man hat das da ziemlich radikal liturgisch getilgt. Es ist, wenn Sie in die Esoterik gehen, da geht es wieder nur um die Seele. Dort haben wir den wiederauferstandenen Platonismus, nicht, den wir dort jetzt eben feiern. Deshalb ist es immer gut, wenn so Begriffe, die aus einer langen theologischen Tradition, biblisch fundamentiert und so weiter kommen, wenn die nicht eben so einfach über Bord geworfen werden, weil sie eben dann etwas mit sich nehmen, das doch richtig und wertvoll ist, auch wenn sie manchmal theologisch korrigiert werden dürfen. Müssen auch, ja, also weil wir wollen definitiv nicht, dass bloß unsere Seele ins Jenseits kommt. Ja. Wir freuen uns über die Auferstehung des Leibes. Ich bin deshalb so gern katholisch, nicht, also weil uns der Herr ja ein himmlisches Hochzeitsmahl versprochen hat. Nicht. Es ist so schön katholisch sein, Jesus ist dauernd beim Essen, in der Kirche geht es dauernd ums Essen, ja. Sogar das wichtigste Sakrament hat uns in Form eines Mahles geschenkt, ja, die heilige Messe, nicht, also auch wenn das sakramental und eucharistisch natürlich ist, nicht, und das große Verheißung ist das himmlische Hochzeitsmahl. Nach der Auferstehung fragt Jesus gleich die Jünger, ob sie was zu essen haben. Also es ist wunderbar, ich liebe das, ich esse so gerne, falls ich das mich noch in dieser Richtung noch nicht geoutet habe. Nicht? Und wir glauben an die Auferstehung des Leibes. Ja, also letztlich werden wir insgesamt eben jetzt verklärt werden. Wir glauben jedenfalls, dass im Augenblick unseres Todes der Leib stirbt, die menschliche Seele aber bereits im Augenblick ihres Todes Christus begegnet. Das wird das erste, das persönliche Gericht sein. Unmittelbar nach dem Tod erfolgt also bereits die Endvergeltung, da die Seele angesichts der verklärten Wunden Christi, des Richters, die Größe der Liebe Gottes erfassen wird, zugleich aber auch erschüttert sein wird über die eigene Ferne und über das eigene Kaltsein gegenüber dieser Liebe. Für uns bedeutet diese Christusbegegnung im Tod drei Möglichkeiten, das reine Eingehen eben jetzt in der vollendeten Liebe in Christus, das ist der Himmel, die vollkommene Abwendung von ihm, das ist die Hölle, schließlich aber auch eine Läuterung, die wir von jenen glauben, die zwar ohne schwere Sünde und Verstockung sind, dass Gott uns die Möglichkeit anbietet, gesäubert zu werden. Nicht? Sie wissen alle, was ein Purgativ ist. Nicht? Im Lateinischen heißt Fegefeuer Purgatorium. Ja, also es geht um eine Läuterung, eine geistige Läuterung. Weil aber jetzt der Mensch im Pilgerstand die Koordinaten eben von Raum und Zeit nicht mehr zur Verfügung hat. Wir sind ja getrennt vom Leib, also wir haben deshalb nicht mehr das Instrument, uns auszuzeitigen, sind wir dann in unserer Geistigkeit eben jetzt in unserer Relation auf Gott in dem festgelegt, was wir im Augenblick des Todes sind. In gewisser Weise sind wir arm, ja, weil wir uns selber nicht mehr auszeitigen können, auch nicht im Guten, auch nicht im Wiedergutmachen eben jetzt. Wir bedürfen eben jetzt der Fürbitte der anderen. Deshalb spricht man hier von den armen Seelen. Diesen können wir durch Gebet, durch gute Werke, durch Almosen, durch Bußwerke jetzt eben helfen. Und die frühesten Schichten, bereits eben liturgische Überlieferungen, erzählen uns eben, dass die Kirche auch das Messopfer den Verstorbenen fürbitten zugewendet hat, so wie wir auch aus dem 2. Jahrhundert vor Christus schon Zeugnisse haben, dass für die verstorbenen Seelen gebetet wird. Das ist alles sinnvoll. Mich hat das immer bedrückt, nicht? Also dass der Totenkult bei uns so eingebrochen ist, auch im katholischen Bereich, nicht? Wenn jemand stirbt, dann wird gleich fröhlich über den Himmel und die Auferstehung gepredigt und es wird nicht mehr für die Verstorbenen gebetet. Wie 2008 dann diese Geschichte gekommen ist mit unserer CD, Sie haben sicher davon gehört, Chant Music for Paradise, nicht? Auf dieser CD, auf unserer ersten CD, mittlerweile haben wir eine noch schönere, Chant Amor et Passio, und im August wird es eine Stipler-CD geben, Chant Stabat Mater. Ja, wir freuen uns, dass ganz Stippel dann runterkommt, um bei uns das einzusingen, weil wir hätten es hier aufnehmen wollen, ja? Wissen Sie, was Sie für ein Problem haben? Den Flughafen von Düsseldorf. Ja, da geht die Flugschneise drüber und das hört man. Ja, also drum machen wir das doch wieder bei uns, die Aufnahmen, aber es wird eine Stiebler-CD, Chant Stabat Mater. Aber auf der ersten CD, die ja heißt Chant Music for Paradise, ja, da ist unsere Totenliturgie oben, nicht? Also wie Universal Music uns damals gefragt hat, was wollt ihr haben? Das ist ja ziemlich wunderbar eigentlich, also durch göttliche Zufälle, sage ich immer, geschehen, dass wir da dazugekommen sind. Und damals waren gerade drei Mitbrüder gestorben. Der Pater Cornelius mit 99, der noch bei den Nazis in der Todeszelle gesessen ist, 45, und nur überlebt hat, weil der Schafott schon abtransportiert war nach Linz. Dann der Pater Adolf und dann der Pater Sickhardt. Zwei über 90 und einer als Pfarrer, der schwer herzkrank war, hintereinander. Und die jungen Mitbrüder haben das erste Mal, viele waren eingetreten, 5 Jahre vorher war niemand gestorben, haben das erste Mal Totenliturgie miterlebt. Die Texte sind dort ganz ernst, echte Fürbitte. Entreiße sie eben der ewigen Finsternis und so weiter. Aber die Melodien sind himmeljauchzend. Das ist Christentum immer. Also den Ernst gewärtigen, aber dann zugleich eben jetzt aus dieser fröhlichen Hoffnung jetzt eben leben, dass Gott aus der Finsternis eben des vielleicht ewigen, der Gefahr des ewigen Verlorenseins, also in sein helles Licht jetzt eben zieht. Music for Paradise. Man hat diese CD ja, vielleicht habe ich das schon erzählt, man hat sie ja dann überall gespielt und angeblich wurde sie auch einmal in einem Operationssaal eingespielt, nicht? Bis dann der Arzt gemerkt hat, dass da eigentlich das Requiem gespielt wird und das doch nicht so gut passt eben jetzt. Ja. Das vierte und vorletzte, wir glauben, dass Gott alles vollenden wird. Wir glauben, dass Gott nicht nur also für jeden von uns individuell eine Vollendung zur Verfügung hat. Diese komplizierte Lehre vom doppelten Gericht, individuelles Gericht im Tod, im individuellen Tod und dann Endgericht eben am Ende der Zeiten in der Parousie Christi, nicht? Also ich erkläre das immer so, nicht? Wir zeitigen uns ja auch nach dem Tod noch aus. Also ihre Wirkung setzt sich fort eben, wenn sie auch schon gestorben sind, in ihren Kindern, Enkelkindern, in dem, was sie in diese Welt gesetzt haben, am Guten, aber auch am Bösen. Also jeder von uns wirkt, hat eine Wirkungsgeschichte, die sich dann eben auszeitigt, nicht? Und es gibt dann eben dieses Gesamtgericht. Die Parousie, also die Wiederkunft Christi, wissen wir nicht. Mein Gott, Maya-Kalender und was es da alles gibt, ja. 1914, Armer Charles Taze Russell und so weiter. Also das ist, oder da ist im Internet, ist da kursiert dauernd etwas. Ich wurde mit Dutzenden Anfragen belästigt, da gibt es eine Botschaft, da ist die Warnung, ja. Also allein wenn eine Botschaft so heißt, kann sie nicht christlich sein. Ja, also das ist nicht, ich habe ein Gutachten, das ich dann immer weitergeschickt habe. Da gibt es schon viel verrückte Sachen an Privatoffenbarung, die mit Offenbarung überhaupt nichts zu tun haben. Sehr wohl aber, also es gilt das Wort aus der Apostelgeschichte, uns steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu kennen. Nicht? Da bin ich ganz auf der Seite von Martin Luther, wenn er wüsste, dass morgen die Welt untergeht, nicht, dann hat er gesagt, dann würde er ein Apfelbäumchen pflanzen. Sehr wohl aber sollen wir wachsam sein. Gregoreite heißt es dutzende Male in den Apostelbriefen. Die Urkirche hat das Kommen des Herrn wie das Kommen eines Diebes in der Nacht erwartet. Und sie hat es ersehnt. Maranatha heißt es im 1. Korintherbrief am Schluss. Komm bald, Herr Jesus. Das ist das letzte Wort der Bibel auch in der Apokalypse. Maranatha, komm bald, Herr Jesus. Es wird eine Verklärung der Schöpfung geben, eine Verklärung der Materie. Ob wir das kosmologisch alles schon so realisiert haben, ob wir überhaupt schon realisiert haben, in welchem neuen Weltbild wir seit einigen Jahrzehnten ja stecken. Galileo Galilei hatte recht, aber er hatte auch nicht recht. Die Sonne ist nicht der Mittelpunkt. Unsere Sonne ist nur ein 147 Millionen Kilometer von der Erde entfernter Gasball, eben jetzt der ein Stern von 10 Milliarden Sternen in einer Galaxie, die relativ klein ist. Sie hat nur einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren und hat den lustigen Namen Milchstraße, Milky Way, nicht? Und unsere Galaxie, nicht? Also, die ist wieder nur eine Galaxie von 50 Milliarden Galaxien. Also, diese Unvorstellbarkeit eben jetzt des Kosmos, diese von der Ausdehnung her, der eben ein expandierendes Etwas vermutlich ist, mit den verschiedenen Theorien eben, wie das Szenario dann weitergeht, ob das Ganze 50 Milliarden Jahren dann kontrahieren wird oder ob es sich eben jetzt verflüchtigen wird oder wie auch immer. Nicht? Also das haben wir noch nicht vergegenwärtigt. Halten wir das einfach fest eben, es wird eine Verklärung geben. Panther in Parsin wird Gott sein. Alles in allem, heißt es bei Paulus im ersten Korintherbrief. Auch die Frage, nicht, also wenn die Gesamtschöpfung verklärt wird, die Frage, wie das mit den anderen Lebewesen sein wird. Nicht? Ich kenne einen Bischof, der hat einen Hund oder gehabt einen Hund, nicht, und der ist immer dafür eingetreten, dass auch Hunde in den Himmel kommen. Da kann man nur sagen, also wir würden uns wünschen, ja, dass Hunde in den Himmel, aber wir können es nicht mit dogmatischer Gewissheit sagen. Ja. Steht nicht in der Bibel, ja, gibt es keinen Satz über. Also das kann man nehmen, Panther in Parsin, ja. Wie das auch sein wird, ja. Also es ist, noch einmal, erster Punkt war, es ist ein bleibendes Geheimnis und stellt uns hier also an die Grenzen oder übersteigt unsere Vorstellungskraft. Zur Hölle muss ich natürlich auch noch was sagen, weil man das in der letzten Zeit natürlich sehr stark diskutiert hat. Also wie das denn ist, ob es wirklich eine ewige Verdammnis gibt, die hat ja vielen Theologen nicht gefallen, eben beginnend von Origenes, nicht, also der sogar postuliert hat, nicht, also weil er an die Teufel geglaubt hat, dass Christus auch ein Engel werden muss, nicht nur Mensch, um die Menschen zu erlösen, sondern auch ein Engel, um die Engel eben jetzt zu erlösen und dann alles wiederherzustellen, Apokatastasis. Ich glaube, und fast muss ich hier sagen, ich fürchte, also ich will, dass niemand in die Hölle kommt, das teile ich mit Hansus von Balthasar und das ist katholisch, ja, weil Jesus will auch nicht, dass jemand in die Hölle kommt. Also das muss man ganz klar sagen, ja. Also Jesus ist für alle gestorben. Das Angebot der objektiven Erlösung gilt für alle. Aber ich fürchte, dass es eine volle Hölle gibt. Ich fürchte eben jetzt, dass es zur Wahrheit eben Gottes gehört und auch zur Wahrheit der Freiheit des Menschen. Dass Gott diese Freiheit tatsächlich so respektiert, dass er sie bis ins Letzte respektiert. Dass er uns eben nicht als Marionetten geschaffen hat, die eben jetzt moralisch tun können, was sie wollen, sondern dass er uns ernst nimmt in dem, was wir tun. Und doch eben, dass der Mensch also wirklich in Ewigkeit frei ist, an seinem Nein zu dieser Liebe Gottes festzuhalten. Wobei eines muss klar festgehalten werden, die Liebe Gottes, also Gott ist wie eine strahlende Sonne der Liebe. Ja? Für die einen bedeuten diese Strahlen Leben, für die anderen bedeuten diese Strahlen aber jetzt aus eigener Entscheidung heraus Tod. Zum Himmel noch einmal. Noch einmal möchte ich sagen, ich finde es ärgerlich, dass unsere Vorstellungen vom ewigen Himmel, der doch unsere große Hoffnung ist, so niveaulos geworden sind. Der Bayer im Himmel und so weiter, oder dieses langweilige Irgendetwas. Unser Himmel ist dadurch charakterisiert, dass er Gegenwart Gottes ist. Im Unterschied zum Himmel des Islam. Wo der erhabene Allah auch dort nicht in der Nähe seiner Geschöpfe ist. Er gibt den Menschen zwar alles Mögliche, Schöne, Angenehme, aber eben sich selbst verbirgt er auch dort. Auch der Himmel der Zeugen Jehovas mit diesen naiven Vorstellungen kennt keine Gegenwart Gottes. Und auch das nebulöse Nirvana des Ostens ist eigentlich ohne Gott, weil es dort überhaupt keinen persönlichen Gott gibt, sondern nur eben die Einheit von allem, das Yin und das Yang. Wir hingegen glauben, dass der Himmel darin besteht, dass wir in Gott hinein verklärt werden. Und das wird eine Dynamik sein, so wie Gott in sich ja von Ewigkeit die Dynamik der Liebe von Vater, Sohn und Geist ist. Und wir glauben auch, dass wir mit unserer gesamten Geschichte hinein verklärt werden in diese Gegenwart Gottes. So wie auch Christus seine Geschichte nicht abgestreift hat mit seiner Auferstehung. Er hat die Wunden, ja, also die Male, die bösen Male, die die Geschichte ihm geschlagen hat, die hat er eben bei sich, aber sie sind dann verklärt. Die strahlenden Wunden Christi. Alles, was wir auf Erden sind und tun, wird also in das ewige Leben Gottes verklärt. Freilich wird alles umgewertet. Es wird alles der Logik der Liebe angepasst. Im Himmel bleibt nur die Liebe. Was hier ein Minus ist, ist dort ein Plus. Selig, die ihr jetzt traurig seid, ihr werdet lachen. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, ihr werdet klagen, steht in der Bergpredigt. Unsere Gnade wird dann das sein, was wir hier vielleicht als Ungnade erleben mussten. Unser Reichtum wird das sein, was wir hier verschenkt haben. Ich habe immer großen Erfolg bei den Advent-Caritas-Sammlungen gehabt, wie ich diese Geschichte erzählt habe vom reichen Mann, der in den Himmel kommt, nicht? Und dort also sehr, sehr reich, nicht? Und im Himmel alles, also jetzt bin ich wieder bei einer primitiven Himmelserzählung, ja? Also im Himmel gibt es die größten Köstlichkeiten zu essen. Also wie gesagt, diese Analogie, die könnte noch am ehesten funktionieren, ja? Also es gibt die tollsten Köstlichkeiten zu essen und alles kostet nur einen Cent, nicht? Und dieser Reiche geht da zum Buffet und sagt, wow, super, da kann ich mir jetzt endlos alles leisten, nicht? Aber dort dieser Bedienungsengel, der dort steht, sagt, halt, im Himmel kannst du nur mit dem bezahlen, was du auf Erden verschenkt hast. Ist doch schön. Ja? Und richtig. Und wirklich richtig. Auch wenn ich selbst jetzt in diese Primitivität der Bilder verfallen bin, die ich kritisiere. Ich bin ganz beim Schluss. Fünftens, wir glauben, dass wir uns eigentlich nach dem Leben, nach dem Tod sehnen sollten. Lenin hat gemeint, dass die Jenseitshoffnung des Christentums Opium des Volkes sei, oder der Religion insgesamt, Opium des Volkes. Er irrt. Die christliche Jenseitsvorstellung ist Medizin für eine kranke Welt. Zum einen schiebt und drängt uns das Wissen um das Leben nach dem Tod vorwärts. Wir wissen, dass wir unser Leben nicht irgendwie leben dürfen, da wir es einst vor Gott verantworten müssen. Wir glauben, dass wir uns hier und heute mit Furcht und Zittern, so heißt es im Philipperbrief, um die immer größere Liebe bemühen müssen, weil wir darüber unserem liebenden Erlöser werden Rechenschaft ablegen müssen. Welch große Gestalten hat der Glaube an die Ewigkeit doch hervorgebracht. Wir haben gestern in Österreich den seligen Franz Jägerstätter gefeiert, einen Märtyrer des Nationalsozialismus, und haben in der Früh morgen seinen Abschiedsbrief, den er 3 Stunden vor seiner Hinrichtung geschrieben hat, vorgelesen. Ein Mensch, der aus Liebe geht, ja, aus Liebe zu den Menschen, die ihn umbringen. Weil er eben weiß, was ihn nach dem Tod erwartet, weil er diesen Glauben jetzt eben hat. Uns erfüllt der Glaube an die ewige Zukunft mit Freude. Es erwartet uns, wie Paulus formuliert, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist. Das Große, das Gott denen bereitet, die ihn lieben. Deshalb leben wir Christen erst dann wirklich aus dem Glauben, wenn wir in uns die Sehnsucht nach diesem Leben in Gott verspüren. Der heilige Märtyrerbischof Ignatius schreibt, als er gerade nach Rom deportiert wird, um dort in der Arena den Löwen vorgeworfen zu werden, er schreibt den berühmten Satz, ein lebendiges Wasser murmelt in mir, das sagt mir innerlich, auf zum Vater. Das ist doch unser ganzes Leben, auf zum Vater. Es wird doch erst schön, ja, wenn Sie heute am Abend noch heimgehen und dann was Gutes essen, also jetzt bin ich schon wieder beim Essen, ja. Aber man weiß ja, man ist dann irgendwann satt und dann muss man doch schlafen gehen und dann geht das so hin, ja. Also, das ist doch das Schöne, ich habe die Perspektive auf das ganz, ganz Große. Ja. Das ganz, ganz große Letzte. Nicht? Wir haben über das Leben nach dem Tod, über die Zukunft, die Gott uns nach katholischem Glauben bereitet, gesprochen. Dann ist es gut, eben bei diesem Thema der Sehnsucht zu enden. Dass wir die Mahnung des Kolosserbriefes ernst nehmen, dass unser Sinn auf das Himmlische gerichtet sei und nicht auf das Irdische. Es gibt da die schöne Übung, die habe ich ganz am Beginn meines Ordenslebens kennengelernt, dass man alle Handlungen, alle Entscheidungen sub specie aeternitatis unter dem Blickpunkt der Ewigkeit jetzt eben betrachtet, also vom Standpunkt der Ewigkeit. Nicht? Also bei Stress, bei Sorgen, wenn man sich in irgendwas hineinsteigert, was bei mir sehr schnell der Fall ist, nicht? Wo einem irgendwas wichtig wird, das noch zu erreichen und das noch zu machen, das noch weiterzubringen, da kann das sehr beruhigend sein, wenn man sich dann mal hinsetzt und mal kurz nachdenkt, was nützt das für die Ewigkeit? Was nützt das für die Ewigkeit? Ja? Ich habe mal, also ich könnte viele Beispiele auch, wo ich das auch in der Pastoral eben weitergegeben habe, nicht? Einen Fall, wo eine Familie durch einen innerfamiliären Streit, da ging es um Geld, also wirklich zerbrochen wäre. Ja? Da habe ich das auch, was nützt das, wenn du dein Recht jetzt gegenüber deiner Verwandten hier durch, was nützt das für die Ewigkeit? Ja? Du wirst das alles, und die haben auf das gehört, zähneknirschend, da war wirklich eine Ungerechtigkeit, auch die haben die Ungerechtigkeit geschluckt, jetzt fahren die miteinander auf Urlaub, ja, als alt werdende Menschen. Ja. Das sind doch die eigentlichen Werte, die bleiben, dass man eben zusammen bleibt. Was nützt das für die Ewigkeit? Diese Frage kann uns helfen, manches klarer zu sehen, Prioritäten zu setzen. Der Gedanke an das Lebensende soll uns als Christen nicht lähmen, sondern stärken für den Einsatz in die Welt. So wie der heilige Domenico Savio in schwierigen Situationen sich immer vorgesagt hat, nur Mut, Forza! Ein Stückchen Himmel macht alles wieder gut. Nur Mut, ein Stückchen Himmel macht alles wieder gut. Ja. Im Himmel, da erwarten uns die Heiligen, die Engel, die Mutter Gottes, da erwarten uns auch unsere Lieben, für die wir auf Erden schon beten, dass wir uns dort wiedersehen. Da erwarten uns die, für die wir auf Erden manches Opfer gebracht haben. Im Himmel, da erwarten uns fürbittend vielleicht auch die, die vielleicht durch unser Apostolat und unser Lebenszeugnis zu Christus gefunden haben. Und dort werden wir den barmherzigen Gott schauen von Angesicht zu Angesicht. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitbrüder, der Tod ist die wirklichste Wirklichkeit jedes menschlichen Lebens. Der christliche Glaube lehrt uns, dass unser Leben im Tod nicht an eine Wand des Nichts prallt, sondern sich gerade hier durch Christus eine Tür zum Leben geöffnet hat. Darum kann ich mit dem österlichen Gruß der Ostkirche schließen: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, es besteht wie immer die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen, ein bisschen in die Diskussion zu kommen. Es wird, glaube ich, es ist sinnvoll, glaube ich, wenn wir das bis um 9:30 begrenzen. Es können nicht alle drankommen. Ein paar, bitte nicht enttäuscht sein. Die werde ich dann versuchen, so aus dem ganzen Saal ein bisschen auszusuchen. Danach ist dann auch noch die Möglichkeit.
Gibt es noch was zu essen dann?
Hat der Karte sprechen. Der Kühlschrank ist voll, ah ja, nimm dir was. Gut, wo darf ich bitte?
Ja. Pater Wallner, Himmel, Hölle, Fegefeuer wurde in den letzten 30 oder 40 Jahren, also ich bin jetzt gerade 52 Jahre alt, also ich wüsste nicht, dass unser Pfarrer mal in irgendeiner Weise über dieses Thema, sei es im Firmenunterricht, im Kommunionunterricht oder in der Erwachsenenkatechese jemals gesprochen hat. Gibt es vielleicht einen Zusammenhang mit dem Thema Himmel, Hölle, Fegefeuer und dem Rückgang oder dem schweren Rückgang des Bußsakramentes?
Also Sie bestätigen damit ja also die Klage von Johannes Paul II. Beziehungsweise auch die Berechtigung dieser Gewissenserforschungsfrage an die Priester. Und ich selber muss sagen, als junger Priester habe ich nie gepredigt über Himmel, Hölle, Fegefeuer, sondern der eigentliche Anlass dafür war dann eben diese lieben Leute in meiner Pfarre, die alle wiedergeborene ägyptische Prinzessinnen waren, ja, aber brav immer in die Kirche gekommen sind, ohne dass ich also dann massiv gegen Reinkarnation gesprochen habe, sondern einfach, man muss immer aufpassen, dass man das geschickt macht, ja, weil die Leute sind ja nicht böswillig heretisch, ja, sondern sie sind ja aus Verzweiflung eben jetzt in irgendwelche Vorstellungen abgewandert, weil wir ihnen nichts geben. Und wir haben eben wirklich innertheologisch dieses Problem, dass aus berechtigten Gründen, muss ich auch sagen, die doch sehr primitive Form der Eschatologie, wie sie noch bis in die 60er Jahre betrieben worden ist, Fahrplangeschichten, ja, und die Leute dann auch wirklich verängstigt hat, wo man alles genau gewusst hat, ja, und wo einem dann, der in der Beichte auch auf den Kopf zugesagt hat, also mit dem kommst du sicher in die Hölle und so. Also das ging nicht. Ja? Und deshalb hat man hier also versucht aufzuarbeiten, aber man ist dann in einer solchen Buntheit eben jetzt der theologischen Modelle eben jetzt geendet, die vor allem durch eines charakterisiert ist, also durch einen naiven Heilsoptimismus dann vielfach. Und man hat auch Begrifflichkeiten aufgegeben und deshalb ist der Vorwurf weniger an die Prediger, an die Verkündiger, die sind oft arm, die wissen, dass sie darüber reden müssen, aber sie wissen nicht wie. Ja? Und dann natürlich haben wir überhaupt so in der Kirche ein bisschen die Appeasement-Mentalität, die sich hier so dann breit macht. Nicht? Ich bin auch immer vor jedem Begräbnis, habe ich also mich mit der Familie zusammengesetzt, dann habe ich natürlich eine kleine Biografie bei der Predigt gegeben und da kommen ja oft sehr botscherte Sachen raus, ja, also was da gewesen ist und ja, ich habe ihn eh gern gehabt, aber er hat halt so viele Freundinnen gehabt, mein Mann und so. Dass man bald dazu kommt, also den dann nicht heilig zu sprechen, ja, beim Begräbnis, wie das oft passiert, nicht? Zugleich die Hoffnung zu geben, eben jetzt auf ein Leben nach dem Tod. Aber mir war es immer ein Anliegen, auch dann die Leute zu motivieren, bitte für die Verstorbenen zu halten. Ja. Mein erstes, wie ich Pfarrer geworden bin, 1991, und da kam dann aller Seelen, und es waren keine Leute am Friedhof bei den Gräbern. Ich habe massiv dann Werbung gemacht. Ihr müsst euch um eure Verstorbenen kümmern. Dieser Totenkult, Kult, davon kommt auch das Wort Kultur, ja, dieser Totenkult ist etwas, das auch zur Sozialhygiene einer Gesellschaft gehört, dass wir unsere Verstorbenen nicht ins Nichts unseres Gedenkens verdämmern lassen. Ja. Und die Fürbitte ist auch etwas Realmächtiges. Und jetzt spreche ich nicht als Professor, sondern spreche ich als lieber Pater Karl. Meine Oma, meine verstorbenen Omas oder mein Opa oder der Pater Hermann, den ich als junger Novize in Sterben begleiten durfte, die haben mir schon so viel geholfen. Ja? Es ist nicht nur so, dass ich dann am Grab für die bete, sondern ich sage dann auch, liebe Oma, hilf mir. Oder auch in der Jugendseelsorge, ich habe auch verstorbene Jugendliche, die ich jung begraben habe. Und dann sage ich auch, also bitte hilf mir. Da komme ich nicht weiter, der gleitet mir in Drogen ab oder irgendwas. Also da gibt es so eine Wechselbeziehung auch zwischen den Verstorbenen. Ja. Sie haben sicher alle liebe Menschen, denen schon ins Voraus. Mir wäre es wirklich ein Anliegen auch als Priester, wenn sie nicht nur heimgehen und sagen, war interessant, was der Pater Karl gesagt hat und laut hat er geredet, ja, und so weiter und einschlafen wir mal nicht können, weil er so laut geredet hat, ja, sondern wenn sie das vielleicht als spirituellen Impuls auch mitnehmen, mit den Lieben, die sie gehabt haben, ja, über den Tod hinaus im Fürbittgebet verbunden zu sein. Ja, das ist etwas, was gnadenhaft für einem selber ist. Sagen Sie es und ich wiederhole es dann laut.
Ich habe eine Verständnisfrage und zwar geht es um die Hölle. Ich würde denken, der Begriff Hölle und das Verständnis für Hölle muss im Alten Testament und bis zum Tode Jesu ein anderes Verständnis gewesen sein. Ich denke, die Erlösungstat Jesu, die würde ich als das Höchste setzen, was wir im Christentum überhaupt haben. Und ich denke zum Beispiel auch, die Felix Culpa, die würde das für mich noch erhöhen, dieses große Erlösungsgeschehen durch die Tat Jesu. Und ich würde sagen, müsste nicht eigentlich jeder, der erlöst sein möchte durch Jesus Christus, auch ein Erlöster sein und der die Möglichkeit sucht, nicht ein Erlöster zu sein, ist die Frage für mich, hat er die? Kann er sich der Erlösung dieses Jesus von Nazareth entziehen?
Ja, also vor Christus, Christus ist die letzte endgültige und unüberbietbare Selbstoffenbarung Gottes als die Liebe, die eben darin besteht, dass er sich für uns hingibt, ein Gott, der für uns sein möchte, ein Immanuel, ein Gott für uns. Und erst in dem Augenblick, wo Gott in seiner ganzen Fülle offenbar ist, gibt es auch eine Gemeinschaft mit diesem Gott in seiner ganzen Fülle. Also erst in diesem Augenblick, erst vom Augenblick des Kreuzes her, gibt es den ewigen Himmel. Und genauso gibt es erst in diesem Augenblick, wo Gott sich in seiner ganzen Liebe in die Welt gleichsam ausgestülpt hat, die Möglichkeit einer letztgültigen Verweigerung dieser Liebe. Also erst im Augenblick des Kreuzes öffnet sich auch die ewige Hölle. Deshalb bekennen wir im Glaubensbekenntnis auch, dass Christus, gekreuzigt, gestorben, begraben, und dann sagen wir sofort, descendit ad inferos, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Was wir dort unter Tod bekennen, Reich des Todes bekennen, das ist im Hebräischen die Sheol und ein unübersetzbares hebräisches Wort, das man dann mit dem griechisch-mythologischen Begriff, im Griechischen hat man nur das, Hades jetzt eben wiedergegeben hat. Also Christus ist abgestiegen in dieses Schattenreich all jener, die in einem gegenüber Gott undefinierten Zustand eben jetzt bereits vorausgegangen sind in den Tod, und eröffnet diesen eben jetzt auch im Tod die Möglichkeit einer letzten Entscheidung. Dass das Alte Testament auch schon abstuft, ja, also Schoß Abrahams, da gibt es auch die Bilder, nicht? Also die Gerechten sind im Schoß Abrahams, die Ungerechten sind in der Gehenna. Die Gehenna war das Mülltal eben jetzt unterhalb, also seitlich da bei Jerusalem, unterhalb dieser östlichen Tempelwand, wo das Kidrontal dann eben beginnt, hinunter zum Salzmeer. Also auf jeden Fall, das ist was anderes. Hier wird es dann kompliziert, aber auf jeden Fall zum ersten Teil Ihrer Frage, ewige Hölle und ewigen Himmel, oder jetzt weg von den Bildern, die Möglichkeit, ganz in die Gemeinschaft mit Gott zu gehen oder sich dieser in ihrer Fülle angebotenen Gemeinschaft eben jetzt aus eigenem zu verschließen, gibt es erst ab dem Augenblick des Kreuzes Christi. Das zweite ist, war die Frage, ob jemand überhaupt die Möglichkeit hat, sich dieser Erlösung zu verweigern. Die Theologien, die eben jetzt von Gott ausgehen, tun sich schwer mit der Hölle. Ja, weil die sagen, also Gott ist doch einer, der in seiner Liebe siegreich sein muss. Verliert Gott nicht etwas, wenn es ihm nicht gelingt, eben jetzt alle in diese Liebe einzuholen? Ja? Das ist zum Beispiel auch ein Theologe wie Hansus von Balthasar, der sich da schwer tut, oder eben Origenes, die sogenannten absoluten Theologien. Die Theologien, die einen Ansatz von unten haben, also die immer schon davon ausgehen, dass die Freiheit des Menschen das höchste Gut ist, das Gott dem Menschen gegeben hat, die tun sich nicht schwer mit der Hölle. Ja, weil die sagen eben jetzt, die Freiheit des Menschen ist ja nur dann eine wirkliche Freiheit und wirklich ein Geschenk der Liebe, und wirklich erst dann haben wir darin eben auch die Abbildhaftigkeit eben der Liebe Gottes, wenn wir so frei sind, dass Gott diese, unsere Freiheit auch bis ins Letzte respektiert, nämlich dass wir uns gegenüber Gott verweigern können. Sonst wären wir nur Marionetten. Verstehen Sie? Also es ist ein bisschen kompliziert, ja, und es ist alles grauslich. Deshalb, also jetzt möchte ich wieder mit einem spirituellen Impuls enden. Die Kinder von Fatima haben einen Blick tun dürfen. Dort geht es in Fatima, also das ist keine kitschige Botschaft, die dort 1917 gegeben worden ist. Ja. 1917, Beginn eben Oktoberrevolution, wenige Monate später eben jetzt, Europa gerade im Ersten Weltkrieg, der dann furchtbare Folgen auszeitigt aufgrund des ungerechten Friedens, und dann also Europa noch einmal in einen größeren, oder die Welt in einen noch mal furchtbaren Krieg jetzt eben führen wird, der Rassenideologien jetzt an die Macht bringen wird und so weiter. Also keine kitschige Situation. In dieser Situation eben lässt die Mutter Gottes drei Kinder dort einen Blick in die Hölle tun. Ja? Und die Kinder sind tief betroffen und dann bekommen sie auch ein Gebet gelehrt. Das wurde mittlerweile weitgehend dem Rosenkranz beigefügt und wird nach dem Gesetzchen gebetet. Und dort heißt es, O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Und Hansus von Balthasar eben sagt, also der Christ muss wie Jesus wollen, dass wirklich alle in den Himmel kommen. Also Christ bist du nicht, wenn du sagen würdest, pah, dieses Schwein soll in die Hölle fahren. Ja? Also das ist nicht die Haltung des Heilands, die er am Kreuz gehabt hat. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ja, es ist vollbracht, Telostai und so weiter. Nicht? Also das wäre nicht diese Haltung. Nicht? Also diese Haltung, dass wir wirklich wollen, dass alle gerettet werden. Und das ist in der Kirche und eine ganz wichtige Haltung. Gerade auch in einer Situation, wo so viele Menschen fern sind von den Sakramenten. Wo in vielen Familien Eltern, Großeltern darunter leiden, dass ihre Kinder eben keine Beziehung zu Gott haben oder keine richtige Beziehung. Ja? Also dann eben jetzt in dieser sühnenden Haltung des Bittgebetes für die anderen einzutreten. Bewahre mich vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel. Besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Nicht? Also so wie Jesus eben auch durch die Hingabe nicht und durch sein Gebet am Kreuz wollte, dass alle in den Himmel kommen, uns dieser Haltung anzugleichen. Und das hat die Mutter Gottes dort kleinen Kindern zugemutet. Und ich glaube, da können wir Erwachsenen uns auch herausgefordert fühlen, also diese Haltung nachzuahmen. Hier, Pater Placidus. Pater Placidus, hier.
Lieber Professor, ich habe mein Leben immer geguckt, ist der Gott? Und habe Erfahrung, ist der Gott?
Ist der Gott.
Aber dann, wenn ich war schon erwachsen, da habe ich geguckt, warum hat der Gott erlaubt eine Hölle und der Teufel? Warum hat er die Macht der Teufel jetzt auf der Welt? Und dann habe ich die Bibel gelesen und kommt zu einem Kapitel dort, der Teufel sagt den Jesus, spring runter und ich gebe dir ein Paradies. Und Jesus sagt, der Gottes Sohn, du musst mir dienen, nicht ich dir dienen. Und dann habe ich gesagt, darum habe ich Erfahrung genommen. Warum ist der Hölle und der Teufel? Weil wir Kinder Gottes sind nicht eine Sklaven. Er hat uns die Freiheit gegeben. Wir sollen den Weg finden. Das Gutes Weg zu Gott und du hast alleine. Wenn du verlierst den Weg zu Gott, dann bist du alleine schuld. Wer sucht den Gott, da findet den Gott. Danke.
Also ganz, Sie haben hundertprozentig recht. Vielleicht eine Sache, die hier aufgeklungen ist, die ich noch sagen muss. Gott hat nur Gutes geschaffen. Ja? Also Gott hat die Hölle nicht gemacht, die haben wir gemacht. Ja? Die Hölle ist eine Folge der Freiheit des Menschen. Im Schöpfungsbericht heißt es 6-mal am 6. Tag, wo Gott dann den Menschen schafft, zusammen mit den Insekten übrigens nicht, also heißt es war gut, ja, es war sehr gut. Ja? Also Gott schafft nur Gutes. Auch die Engel sind nur gut geschaffen. Ja? Der Mensch ist nur gut geschaffen. Siehe Genesis 3, die Erzählung vom Sündenfall. Also Gott hat nichts Böses in die Welt gegeben. Aber er hat eben jetzt den geistigen Geschöpfen ein Abbild seiner eigenen Geistigkeit gegeben, die ihn fähig macht, liebend zu sein. Lieben kannst du nur, wenn du frei bist. Eine Liebe mit angesetzter Pistole an der Schläfe ist keine Liebe. Ja, und Gott hat uns diese Freiheit gegeben, eben jetzt zu lieben. Und der Missbrauch dieser Freiheit, ja, also dämonisiert eben jetzt die Welt und bringt eben auch den Zustand der Möglichkeit, sich Gott endgültig zu verschließen. Also das ist unser eigenes Produkt. Und Christus tritt ja genau an, um uns aufzudehnen innerlich in diese Liebe hinein wieder. Nicht? Also das ist ja seine, deshalb sind wir Christen, deshalb gehen wir in die Kirche, deshalb gibt es die Sakramente, damit wir innerlich aufgedehnt werden zu dem ursprünglichen Potenzial des Liebens, das er im Menschen angelegt hat.
Ja, vielen Dank, Pater Karl. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit auch bedanken. Ich darf noch auf das nächste Auditorium aufmerksam machen, am 5. Juni. Innere Reinigung, Chance des Neubeginns. Dort haben wir eingeladen den auch hier bekannten Professor Dr. Peter Schallenberg, Moraltheologe und Ethiker in Mönchengladbach und Pater Born. Er wird sich Gedanken machen über die Missbrauchsskandale und die Konsequenzen, die wir hier in der Kirche ziehen müssen. Also so innere Reinigung, Chance des Neubeginns.
dann darf ich Sie heute auch mal auf unser Körbchen aufmerksam machen. Pater Karl hat insofern ein wenig Unkosten verursacht, außer dass der Kühlschrank nachher leer sein wird. Aber andere Professoren bekommen doch ein Honorar, und damit das Auditorium leben kann, bitten wir doch, das Körbchen zu beachten. Ich darf auch noch auf den Büchertisch aufmerksam machen, den der Pater Ulrich aufgebaut hat. Dann alles Gute, kommen Sie gut nach Hause.
Der Pater Karl kommt wieder zur Monatswallfahrt, wenn Sie so zahlreich da sind, und zwar am 11. Juli. Also herzliche Einladung auch zur Monatswallfahrt, gell?